NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
31. Juli 1886. Der Todestag des ungarischen Komponisten Franz Liszt.
Franz Liszt im 19. Jahrhundert hat alles gefasst, also alle Arten Musik, Orchester, Klavier, Chor, französische, italienische Musik, deutsche Musik, alles. Also die Biografie von Franz Liszt ist sicher die interessanteste dieser Zeit.
Die Spannweite, die Liszt abgeschritten hat in seinem Leben, die ist viel größer als die Spannweite manches anderen Komponisten.
Franz Liszt ist so eine Mischung aus vielem. Manchem, was ich sehr mag, und manches, was ich auch problematisch finde.
Drei Pianisten: Louis Lortie, Michael Korstig und Lars Vogt. Franz Liszt ist der Klavierstar des 19. Jahrhunderts. Für den Liszt-Biografen Oliver Hilmes ist er sogar noch mehr.
Bei Liszt kam noch etwas hinzu, was ihn vom Star zum Superstar machte. Und das ist etwas, was man einfach nicht lernen kann, was man einfach hat. Und das ist Charisma, das ist Ausstrahlung, die Fähigkeit, durch seine Person zu wirken.
Wie ein elektrischer Schlag fuhr es durch den Saal, als Liszt hereintrat. Die Mehrzahl der Damen erhob sich und ein Sonnenglanz verbreitete sich auf jedem Gesicht.
Er hat es eben benutzt, er hat sich inszeniert, er hat mit diesen Möglichkeiten, die er hatte, eben auch gespielt. Und das ist eben eine ganz neue Dimension, dass eben auf einmal die Inszenierung des Künstlertums wichtig wird.
Er schien an das Instrument genagelt, aus dem die Töne strömten. Sie kamen aus seinem Blut, aus seinen Gedanken. Er war ein Dämon, der seine Seele freispielen musste.
Die Euphorie packt nicht nur den Dichter Hans Christian Andersen. Sie erstreckt sich auf ganz Europa. Wer aber ist dieses Massenphänomen Franz Liszt?
Liszt wurde im damaligen Ungarn geboren, Raiding, ein kleiner Ort, der heute zum Burgenland, zu Österreich gehört. Und Liszt stammt aus ganz kleinen Verhältnissen. Sein Vater war Rechnungsführer der Schäferei, heute würde man Controller oder Buchhalter vielleicht sagen. Und sein Vater wäre gerne selbst Musiker geworden.
Adam Liszt war talentiert, entstammte aber einer Familie, in der kein Geld für eine musikalische Ausbildung vorhanden war.
Adam hatte, nachdem er das Talent seines einzigen Sohnes Franz war ein Einzelkind, erkannt hat, hat er also alles daran gesetzt, im Prinzip seinen Traum, den er nicht leben konnte, in seinem Sohn zu erfüllen. Und er hat den Franz sehr früh gefördert.
Mein Sohn, du bist vom Schicksal bestimmt. Du wirst jenes Künstlerideal verwirklichen, das vergeblich meine Jugend bezaubert hat.
Adam Liszt unterrichtet den Sohn zunächst selbst. Als er seine pädagogischen Grenzen erkennt, kratzt er seine Ersparnisse zusammen und bringt Franz nach Wien, zu Karl Czerny.
Im Jahr 1819 kam eines Morgens ein Mann mit einem kleinen Knaben von ungefähr 8 Jahren zu mir, mit der Bitte, den Kleinen auf dem Fortepiano etwas vorspielen zu lassen. Es war ein bleiches, schwächlich aussehendes Kind und beim Spielen wankte es am Stuhle wie betrunken herum, so dass ich oft dachte, es würde zu Boden fallen.
Karl Czerny ist ja derjenige, der ganzen vielen Pianistengenerationen den Spaß am Klavierspiel verleidet hat, mit seinen staubtrockenen Etüden. Und bei Liszt war es eben anders. Liszt hat sich seine wirklich makellose, grandiose Technik in diesen jungen Jahren bei Czerny angeeignet.
Dünn, hager, blass. Franz Liszt ist ein kränkelndes Kind. Mehrfach springt er dem Tod von der Schippe. Doch der Vater wittert eine einzigartige Chance.
Man hatte ja sozusagen eine Firma gegründet. Und diese Firma hieß Adam Liszt und Sohn. Denn man hatte ein Produkt anzubieten. Und dieses Produkt hieß Wunderkind. Und Adam war der Manager seines Sohnes.
Die ersten Tourneen. Liszt spielt vor der Queen in England und erobert Paris. Plötzlich stirbt der Vater. Doch Liszt weiß, die Menschen für sich zu gewinnen, auch ohne den Promoter im Hintergrund.
Das Publikum ist nicht nur von Liszts Musik begeistert gewesen, das Publikum war vor allen Dingen von diesem Menschen, von dieser Persönlichkeit, von diesem Charakter völlig aus dem Häuschen. Und das meinte eben Heinrich Heine mit Listomanie.
Wie gewaltig, wie erschütternd wirkte schon seine bloße Erscheinung. Wie ungestüm war der Beifall, der ihm entgegenklatschte. Auch Bouquets wurden ihm zu Füßen geworfen.
In den 1840er Jahren reist Liszt atemlos quer durch Europa. St. Petersburg, London, Konstantinopel, Madrid, Berlin, Odessa. Überall gibt er Konzerte.
Das war dieser kollektive Zustand von Verzückung, von Hysterie. Da sind Sachen passiert, die wir eigentlich wirklich nur noch aus dem Bereich der Popmusik kennen.
Liszt organisiert sich prachtvoll ausgestattete Kutschen, innen mit Seide drapiert. Ein Salon auf Rädern. Doch das Leben als Zauberkünstler hat auch seine Kehrseiten.
Ich habe gerade 3 schlimme Fiebertage hinter mir.
Tabak, Alkohol, Kaffee, Opium. Ein Leben in Saus und Braus. Liszt zieht die Reißleine. Der Pianist Louis Lortie.
Als er 35 Jahre alt war, hat er total aufgehört. Er hat vielleicht dann gespürt, dass er war zu weit gegangen in der Richtung Virtuosität.
Weimar wird seine Heimat. Hier schreibt er seine wichtigsten Werke, darunter seine einzige Klaviersonate. Der Pianist Lars Vogt.
Die H-Moll-Sonate ist wirklich eins, wenn nicht das herausragende Werk, wo es wirklich in Tiefen und in philosophische Gründe geht, wie das nur bei den größten Meisterwerken der Fall ist. Und das ist eins dieser ganz, ganz, ganz großen Meisterwerke. Der Formbegriff in der H-Moll-Sonate ist ein bisschen gesprengt. Es ist schon eine riesige Sonatenform, die gleichzeitig aber auch die Idee von verschiedenen Sätzen integriert, aber in einer großen Sonatenform irgendwo wieder. Und das ist das, was absolut revolutionär ist. Also es ist auch rein formell ein visionäres Meisterwerk.
Mehr als 100 Klavierwerke, über 300 Bearbeitungen für Klavier, sinfonische Dichtungen für Orchester, über 90 Chorwerke, dazu Lieder, Konzerte und die Faust-Sinfonie. Bei Liszt findet sich einfach alles.
Ich glaube, dass es für Liszt in erster Linie nötig war, immer zu produzieren. Das hat ihn wachgehalten,
sagt der Pianist Michael Korstig.
Liszt war ein Mann, der seine Umwelt auf 2 Wegen wahrnahm. Über die Augen und über das Lesen. Das heißt also, er war in dem Sinne ein Mensch, bei dem die optische Wahrnehmung einen akustischen Reflex in seinem inneren Ohr ausgelöst hat.
Liszt kennt keine Regel, keine Form, keine Satzung. Er schafft sie alle selbst. Es grenzt bei ihm das Sublimste an das Barockste, das Erhabenste an das Kindlichste, die ungeheuerste Kraft an die innigste Zartheit.
Heißt es in einer zeitgenössischen Kritik.
Natürlich kann man mit einfachen Schlagworten das Phänomen Liszt überhaupt nicht fassen. Ich kann 3 Beispiele anbringen und sagen, Liszt war der unaufrichtigste, effekthascherischste und letztlich auch seichteste Komponist aller Zeiten. Könnte ich Ihnen beweisen. Ich kann genauso gut hingehen, mir 3 andere Beispiele aussuchen und sagen, Liszt war der visionärste, der vergeistigste, der ehrlichste Komponist aller Zeiten. Mit beidem würde man vollkommen daneben liegen.
Liszts Musik hat häufig etwas Heroisches, etwas Martialisches, eben auch manchmal etwas, ja auch etwas Aufschneiderisches. Das haben wir in der Klaviermusik, aber auch gerade in der Orchestermusik, gerade in der Verwendung der Becken, der Triangel. Liszts erstes Klavierkonzert in S-Dur, wo die Triangel eine große Rolle spielt, wird ja auch häufig spöttisch als Triangelkonzert bezeichnet. Also kurzum, Liszts Musik hat manchmal dieses stark männlich Auftrumpfende.
Behauptet der Liszt-Biograf Oliver Hilmes. Andererseits so Louis Lorty.
Es gibt viele Momente der Stille in Liszt, viele Momente ohne Musik. Und das ist auch sehr, sehr schwer, weil im Text sagt das nichts. Also das ist alles Spuren und muss man selber mit dem Gefühl wissen, in welche Richtung. Das braucht Zeit.
In Weimar ist Liszt Kapellmeister am Theater. Doch seine Sesshaftigkeit hat auch private Gründe.
Liszt hatte zwei ganz große langjährige Beziehungen. Die eine war zu der französischen Gräfin Marie d'Agoult und die zweite zu der polnisch-russischstämmigen, schwerreichen Multimillionärin Caroline, Fürstin von Sayn-Wittgenstein.
Caroline heiraten, das geht nicht. Sie ist selbst noch Ehefrau. Und Liszt ist kein Kind von Traurigkeit.
Wir wissen von mindestens drei Kindern, Tochter Blondine, Tochter Cosima, die spätere Frau Wagner, und der Sohn Daniel. Darüber hinaus spricht sehr viel dafür, dass Liszt natürlich auch noch eine ganze Anzahl von weiteren Kindern hatte, uneheliche Kinder, die man weggegeben hat.
Als Liszt Caroline heiraten könnte, ihr Mann ist inzwischen gestorben, scheitert die Beziehung nach 12 Jahren.
Man könnte es vornehm als Ritterlichkeit bezeichnen, man könnte es weniger vornehm als Feigheit bezeichnen. Anstatt der Caroline zu sagen, ich will dich einfach nicht mehr heiraten, nimmt er die niederen Weihen an und wird Abbé. Kursieren da auch immer wieder Gerüchte, Franz Liszt sei Priester gewesen. Er war nie Priester. Abbé ist eher so eine Art Auszeichnung, die die katholische Kirche heute gar nicht mehr verleiht.
Liszt flüchtet nach Rom. Lars Vogt.
Ich finde es interessant, dass er als in seinem späten Alter dann so tief religiös wurde. Und das war ja offenbar dann schon auch als eine Persönlichkeitsseite in ihm angelegt. Und das merkt man eben, diese Mystik, die immer bei ihm eine Rolle spielt.
Er hat in den 1870er und 1880er Jahren Stücke geschrieben, vornehmlich für das Klavier, die wirklich atemberaubend modern sind. Und diese Stücke, da atomisiert sich die Musik. Die ist weit davon entfernt, hochvirtuos zu sein. Die wird immer bescheidener. Spieltechnisch stellen diese Stücke fast keine große Herausforderung mehr dar, aber sie tragen nun auch Namen wie Nuage Gris, trübe Wolken oder Schlaflos. Teilweise morbide, ganz düstere Stimmungsbilder, wo harmonisch im Prinzip die Tür weit ins 20. Jahrhundert aufgestoßen wird.
Ich halte Liszt für den Komponisten im 19. Jahrhundert, der für das 20. Jahrhundert der wichtigste war. Wichtiger als Wagner, wegen der Harmonik. Also Wagner war natürlich harmonisch kühn, das ist völlig klar. Aber Wagner hat keine harmonischen Neuerungen eingeführt, die nicht schon bei Liszt da gewesen wären.
1886 kommt Liszt noch einmal nach Bayreuth, um die Festspiele seines Schwiegersohnes Richard Wagner zu besuchen. Doch Liszt ist krank.
Die Erkältung ging in eine Lungenentzündung über und gut 50 Jahre vor der Entdeckung des Penicillins war im Grunde damit das Schicksal eines knapp 75-jährigen Mannes besiegelt.
Am 31. Juli 1886, heute vor 125 Jahren, stirbt Franz Liszt. Ausgerechnet in der Wagnerstadt Bayreuth.
Es gab nach Liszts Tod viele, viele Bemühungen, Liszt aus Bayreuth wegzuschaffen. Der Karl Alexander, der Regent aus Weimar, wollte ihn nach Weimar überführen lassen. Verschiedene andere Leute wollten ihn nach Budapest oder nach Rom überführen lassen. Das ist alles wirklich am Teflon beschichteten Willen Cosima Wagners gescheitert.
Franz Liszt vereinigt etliche Superlative. Etwa der beste Pianist seiner Zeit, der in manchem modernste Komponist seiner Zeit. Liszt war widersprüchlich, umfassend und genial.
Mein Leben war nur eine lange Verwirrung im Gefühl der Liebe, geleitet von der Musik, der göttlichen und zugleich satanischen Kunst.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Franz Liszt, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Musik
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.